Bitte, liebe Frau Kaul, Vizepräsidentin, Mitglieder und Angehörige der Hochschule, liebe hier Anwesende, die Sie heute Abend trotz vielleicht der trockenen Thematik erschienen sind, und ich versuche es so anschaulich wie möglich zu machen. Ich hoffe, das gelingt ein wenig. Sie haben eben von Frau Kraul gehört, welches mein Weg war. Ich möchte Ihnen zu Beginn sagen, bevor ich zur Migration komme, dass ich auch während meiner Hochschultätigkeit, das hat begonnen, als ich in Bochum Professorin war, in die Politikberatung eingestiegen bin. Und zwar in den Typus, der insbesondere in der zweiten Hälfte der 60er Jahre aufkam, der Beiräte in den Ministerien, der Enquetekommission und der Berichtskommission, sodass ich 1972 in den Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen berufen wurde und dort meine ersten Erfahrungen gemacht habe mit Politikberatung aus der Sphäre der Wissenschaft. Ich habe mitgearbeitet am dritten Familienbericht, war Vorsitzende der siebten Jugendberichtskommission, und in dieser Zeit bin ich dann als Ministerin berufen und ernannt worden, sodass ich, und damit will ich beginnen, das ist ein sehr ketzerischer Einstieg, in den 70er Jahren haben wir als Mitglieder dieser Beiräte oft gesagt, am meisten lernen wir selbst. Durch die Interdisziplinarität der Fragestellungen, des Vorgehens, der wissenschaftlichen Gutachten, mal bildeten wir uns ein, vielleicht trägt es ja doch einmal Früchte. Dann auch gelernt, dass Fragen, ob des Kindergeldes oder des der familienbezogenen Wohnungsbauförderung oder im dritten Familienbericht spielte schon die Bildung eine große Rolle. Wenn man das heute nachliest, denkt man, da kehrt ja vieles wieder, was immer noch nicht gelöst ist. Schon damals waren es nur noch 11% der Elternschaft, die ihre Kinder in eine Hauptschule schicken wollten. Da merken Sie, wie lang die Fristen sind von wissenschaftlicher Erkenntnis, Eingabe in die Politik und Umsetzung. Das geht mitunter schneller, wenn der Druck sehr groß ist, aber in aller Regel, erstens wissen wir, es gibt Gott sei Dank, und die ist notwendig, eine Asymmetrie zwischen Wissenschaft und Politik, auch in der Politikberatung. Niemand geht und sollte davon ausgehen, dass Empfehlungen der Wissenschaft an die Politik im Verhältnis 1:1 umgesetzt würden. Dafür ist die Auseinandersetzung zu groß, aber auch die Notwendigkeit der Politik mit ihren Entscheidungen gegeben. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Aber es ist schon wichtig, zu Beginn zu sagen, die Politik braucht wissenschaftliche Beratung. Es ist praktisch, und da knüpfe ich nochmal an den Demokratisierungs- und Aufklärungsgeist der 60er und 70er Jahre an, die Wissenschaft ist ein wichtiger Akteur. Es gibt andere, aber ich rede heute Abend von diesem. Die Wissenschaft ist ein wichtiger Akteur im Spielfeld der Politik. Mitunter korrumpiert er sich selbst dabei, weil er sich im Rahmen von Auftragsgutachten nach dem Muster verhält, des Brot ich esse, des Lied ich singe. Mitunter aber auch einfach nur, um Kontrahent zu sein. Das kann man nicht gleich sehr gut erläutern am Bereich der Migration und Integration. Wer nicht in der Kommission als Mitglied war, versuchte als Gegenspieler in einer Landeskommission dann zur Geltung zu kommen oder Gegengutachten parteipolitischer Art zu formulieren. Also wir müssen uns hier von vornherein klar machen, dass das Verhältnis von Wissenschaft und Politik ein sehr vielschichtiges ist und nicht ein eindimensionales oder nur von Erkenntnis und Umsetzung bestimmtes. Es gehört dazu die Kontroverse. Die Kontroverse beginnt aber schon in der Wissenschaft und nicht erst in der Politik. Und diese kontroversen Standpunkte der Wissenschaft werden nur allzu gern von der Politik aufgenommen, um den Dissens zwischen den Parteien, zwischen den Fraktionen auch im politischen Spiel deutlich zu machen. Soweit die Vorbemerkung. Wenn es nun darum geht, das Thema im engeren Sinne im Bereich der Migration und Integration anzusetzen, so ist das in meiner eigenen Biografie ein relativ später Zeitpunkt. An diesem späten Zeitpunkt gibt es Vorteile, für diesen späten Zeitpunkt gibt es Vorteile zu vermerken, aber auch Nachteile. Die Vorteile, die ich sehe, sind Erfahrungen, die ich in den 70er Jahren gemacht habe, Berichte, die ich entgegengenommen habe, als ich in der Politik war, die Widerwärtigkeiten, die sich abgespielt haben, insbesondere bei den parlamentarischen Kommissionen. Ich denke dort einmal an den gesamten Bereich der Zukunftspolitik, der Fragen der Nachhaltigkeit in der Politik, der Humanisierung der Arbeitswelt, heftigst umstritten. Und immer dann greift die Politik darauf zurück, wir brauchen nicht mehr als die repräsentative Demokratie, alles andere stört. Das heißt, um mit Habermas zu sprechen, nichts ist so schwierig wie die Streitkultur. Umgekehrt möchte ich Ihnen aber auch sagen, dass von den Enquete-Kommissionen, sie werden immer zusammengesetzt, 50% Fachexperten, 50% Angehörige Parlamentarier der verschiedenen Fraktionen, Ergebnisse zutage gefördert wurden, die weltweit Beachtung gefunden haben. Ich nenne nur die Enquete Klimawandel. In vielen Sprachen übersetzt und sind sie um die Welt gegangen. Sodass sie immer in den eher skeptischen Tönen auch wieder schauen müssen, was doch bewirkt wird. Das mache ich Ihnen jetzt am Beispiel der Migration deutlich. Es hat bis zum Jahre 2000, Professorin Kraul hat es eben schon genannt, eigentlich keine Kommission gegeben zur Migration, weil es ein vermintes Feld war und auch nach 2000 zum Teil noch blieb. Woran lag es? Es ist nicht so, dass Deutschland nicht nach dem Zweiten Weltkrieg massive Zuwanderung erlebt hätte. Auch Migrantinnen und Migranten angeworben hat, zeitlich befristet. Davon ist ein großer Teil wieder zurückgegangen in die Heimatländer, ein anderer Teil ist geblieben. Es sind sehr viele auch vor dem Balkankrieg vom Balkan her nach Deutschland gekommen. Also eine Vielzahl von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Es hat auch, das möchte ich hier betonen, in erheblichem Umfang Forschung gegeben, aber ohne wirklichen Resonanzboden in der Politik. Es gab schon 1978 den ersten Beauftragten für die Migrantinnen und Migranten, kein geringerer als der frühere Ministerpräsident Kühn von Nordrhein-Westfalen. Probleme, die wir heute diskutieren, was bedeutet eigentlich Spracherwerb? Wie viel an Muttersprache sollte erhalten und gefördert werden? Wie sieht es aus mit der Schulpflichtigkeit von Migrantenkindern und den Schulchancen? Ich könnte in der Reihe fortgehen mit den Berufschancen, mit der Teilhabe an der Gesellschaft. Wenn Sie sich umschauen in den Bibliotheken der 70er Jahre, auch noch die frühen 80er Jahre anschauen, dann möchte ich noch mal bestätigen, es hat nicht an Forschung gefehlt. Ich mache mal einen großen Sprung. Im Jahre 1994 haben 60 Wissenschaftler, die sich mit diesem und Wissenschaftlerinnen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, haben einen Aufruf in die Öffentlichkeit gebracht zur Anerkennung Deutschlands als Einwanderungsland, zu Maßnahmen der Integration. Zunächst verhallte auch dieser Aufruf. Es verstärkte sich dann Ende der 90er Jahre, gab es erste Bundesratsinitiativen nach dem Grundsatz, wir müssen was für die Integration tun. Ich muss hier einfach betonen, dass insbesondere im Deutschen Bundestag es die Grünen waren und die FDP, aber insbesondere die Grünen, die dieses Thema auf der Tagesordnung hatten und behielten. Ich füge aber gleich hinzu, ihnen wurde ständig entgegengehalten, sie seien die gefährlichen Vertreter einer Multikulti-Gesellschaft und vernachlässigten die Integration. Ich lasse das mal heute Abend weg, was daran an bedingter Kritik zutreffend war, nämlich die Frage, wie gehen wir wirklich mit dieser multikulturellen Vielfalt um? Aber wichtig ist, Sie brachten es auf die Agenda, wie Sie auch in der letzten Woche wieder die Frage zur namentlichen Abstimmung in dem Bundestag gebracht haben. Was hat eigentlich diese Optionslösung für die Integration gebracht? Mit Optionslösung ist gemeint, dass Kinder mit einem deutschen Elternteil in Deutschland geboren, zunächst die mitgebrachte und die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, aber spätestens bis zum 23. Lebensjahr sich für eine dieser beiden zu entscheiden haben, was zu wahnsinnigen Konflikten bei vielen Beteiligten und deren Familien führt. Wenn ich dies gesagt habe, dann war es weniger die Gesellschaft mit vielfältigen Vertretern, die Ende der 90er Jahre verstärkte Zuwanderung forderten, sondern es war die Wirtschaft, die insbesondere in der Zeit wieder mal eines Konjunkturaufschwungs und des wachsenden Bedarfs an IT-Kräften, die damalige Bundesregierung mit dem Kanzler Gerd Schröder bedrängten, doch eine Öffnung in Bezug auf Zuwanderung begrenzter Art zuzunehmen. Sie erinnern sich an die sogenannte Green Card-Regelung, die damals in 4 Jahren zu 16.000 hochqualifizierten IT-Kräften geführt hat. In Verbindung damit setzte die damalige rot-grüne Bundesregierung diese Kommission ein. Diese Kommission hatte, wie es bei Expertenkommissionen in der Regel der Fall ist, den Auftrag, wenn Sie so wollen, ein Gesetz vorzubereiten. Ohne das Gesetz nun auszuformulieren, aber wir haben dann später gesagt, den Paradigmenwechsel auf den Weg zu bringen. Paradigmenwechsel meint einen Wechsel im Denken und Handeln. Und er war gerade primär bezogen auf die Frage, die heftig umstritten war. Sie erinnern sich an die öffentliche Diskussion in Printmedien, in den audiovisuellen Medien. Ist Deutschland ein Einwanderungsland oder ist es keins? Jetzt werden Sie sagen, wie konnte man darüber noch streiten? Es so dass unser Auftrag, das nun zu klären, zu belegen mit Fakten, uns auseinanderzusetzen mit dem demografischen Wandel, uns auseinanderzusetzen mit der Zahl, die sehr unbestimmt war, weil wir eine Statistik haben, wo eigentlich nur Ausländer und Nicht-Ausländer gezählt werden. Wer eingebürgert ist, kommt gar nicht mehr vor in der Statistik, sodass erst später der Mikrozensus uns genaueren Aufschluss ermöglichte. Diese Kommission war jetzt nicht, obwohl sie gedacht war, Konsens zu stiften, besetzt mit Vertretern der verschiedenen Parteien, der Wissenschaft, der Verbände, der gesellschaftlichen Kräfte, könnte ich auch sagen, ob es nun ist Kirchen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sprich Gewerkschaften. Sie war also durchaus so besetzt, dass die verschiedenen Vertreter der Gesellschaft darin vorkamen. Aus meiner Sicht am wenigsten repräsentativ Migrantenorganisationen selbst. Es war ein einziger Migrant vertreten, der etabliert war. Aber man hätte ja auch sagen können, wenn wir über Migranten beraten, gehören Migranten dort hinein. Ich nenne dies, damit Sie nicht annehmen, die Weisheit sei immer schon in den Kommissionen vertreten. Und die Migranten haben auch damals immer wieder Klage geführt, warum sind wir eigentlich nicht vertreten. Ich bin damals zu dem Mittel gegriffen, wobei ich selbst sehr viel gelernt habe, laufend Anhörungen zu machen. Das erschwerte zwar die Zeit, weil wir nur 16 Monate hatten, aber das möchte ich Ihnen auch heute weitergeben. Das gilt auch für die lokale Ebene. Habe ich viel aus der Frauenforschung und Frauenpolitik gelernt. Zwei Dinge gebe ich Ihnen weiter, die ich auch mit in die Kommission genommen habe. Und all die Mitglieder haben wir wirklich mit auf den Weg genommen und diskutiert. Ich kann immer ansetzen bei den Defiziten der Menschen. Das wurde auch bei den Frauen getan. Ich kann aber auch ansetzen bei dem Potenzial der Menschen. Und wir sind den Weg gegangen zu fragen nach dem Potenzial, auch nach der bereichernden Andersartigkeit und nicht von vornherein bei den Defiziten. Also nicht Deutsch zu können ist für jemanden, der hier lebt, ein Mangel. So, wenn ich in Niederlanden bin, oder in Polen erlebe ich es als Defizit, nicht Polnisch oder Niederländisch fließend zu sprechen. Aber trotzdem kann ich sehr viel vom Potenzial ermessen und erreichen. Und wichtig ist, nicht immer zu meinen, dass wir wissen, was die Menschen brauchen. Wir, die Experten oder wir, die politischen Entscheider. Sondern es ist sehr zweckdienlich in einer Demokratie erst recht, und noch stärker in einem partizipativen Ansatz zu fragen, wo drückt euch denn der Schuh? Was braucht ihr? Es gibt viele Migrantinnen und Migranten, die sagen heute, ich bin integriert. Jetzt sagen Sie mir mal, was ich noch für die Integration tun soll. Viele empfinden es inzwischen, wir haben selbst den Begriff in der Expertenkommission so gebraucht, ich weiß aber heute, das Ziel muss sein, die Unterscheidung der Gesellschaft in Migranten und Nichtmigranten wieder zu überwinden. Sonst fragt demnächst die dritte und vierte Generation, ob sie auch noch Migranten sind. Wir haben heute schon das Problem mit der Erfassung der Migranten. Wann endet das? Nach der zweiten oder nach der dritten Generation? Ich möchte Ihnen sagen, wir haben damals nicht nur den Fachverstand aus der Bundesrepublik eingeholt, sondern auch aus dem Ausland. Einmal aus den klassischen Einwanderungsländern, aber auch aus den EU-Staaten. Damals waren die Niederlande führend, um bessere Formen der Integration auf den Weg zu bringen. Meine Aussage, die ich hier leider auch treffen muss, ich hatte mir nicht vorgestellt, dass die Übernahme des Vorsitzes einer solchen Kommission, die dabei helfen sollte, die neuen Anforderungen, ein neues Gesetz mit vorzubereiten, einen solchen Sturm der Entrüstung in meiner eigenen Partei auslöste. Also ich wäre fast aus der Partei geflogen deswegen. Weil man, und jetzt haben die Grundsätze in der Politik, inzwischen ist das alles verrauscht, aber es hieß, man geht nicht in eine Kommission der Regierung, die nicht die eigene ist. Das entspricht eigentlich nicht demokratischen Grundsätzen, sondern es gibt Kommissionen, die so zusammengesetzt sind, dass die verschiedenen Vertreter durchaus an einer gemeinsamen Sache arbeiten. Mein Stellvertreter war Hans-Jochen Vogel. Und ich muss sagen, diese Kommission gehört zum Besten, was ich in den verschiedensten Kommissionen, selbst der Weltkommission von Kofi Annan, erlebt habe, weil ich erlebt habe, wie fähig Menschen sein können, um einer gemeinsamen Sache willen, oder um mit Max Weber zu sprechen, aus einer gemeinsamen Leidenschaft und Überzeugung heraus Lösungen zu finden. Es war auch so, dass wir in dieser Kommission den Bericht abgegeben haben. Sie haben ein Problem mit mir. Wir haben in dieser Kommission wirklich erfahren dürfen, dass es möglich ist, ohne Sondervoten auszukommen und trotzdem abweichende Meinungen im Text zu formulieren, sodass Andersdenkende nicht unterdrückt wurden. Aber wir immer wieder gefragt haben, wie viel Konsens haben wir und wie viel Dissens haben wir. Es war damals möglich, ich möchte Ihnen das auch noch berichten, damit Sie nicht nur den Eindruck haben, das geht gar nicht zwischen Wissenschaft und Politik. Es war damals möglich, zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften eine Einigung über Zuwanderungsquoten, wer soll kommen, wie vermitteln wir das, da dürfen wir nie vergessen, unser Niveau der Arbeitslosigkeit, damit wir eine Zuwanderung haben, die Arbeitsplätze erhält und Arbeitsplätze schafft. Es war auch deswegen möglich, wenn ich zum Beispiel an die kirchlichen Vertreter denke, den Vorsitzenden der Bischofskommission oder auch der evangelischen Kirche, weil wir das Humanitäre nie aus dem Blick verloren haben. Wir haben bis zuletzt gekämpft, dass geschlechtsspezifische Verfolgung, Vergewaltigung von Männern und Frauen im Krieg als Asylgrund galt. Wir haben dafür gekämpft, dass Kinder von sogenannten Irregulären, also nicht legal über die Grenze getretenen, dennoch Zugang zur Schule haben. Das war 2000. Erstmalig hören wir jetzt, dass in der Bundesregierung diese Forderung lange Zeit zurückgewiesen worden ist und nach der internationalen Gerichtsbarkeit der Menschenrechtskonvention, der Kinderkonvention im nächsten ab jetzt auch in Deutschland zutreffend ist. Bisher war das nicht möglich, ohne dass die Kinder registriert wurden. Also ich möchte Ihnen einfach sagen, es lohnt sich in solchen Kommissionen auch Ziele aufzustellen, von denen wir wissen, da wird es schwierig. Aber wer diese Ziele aus dem Auge verliert, nur weil sie hier und jetzt nicht verwirklicht werden können, der springt zu kurz. Man braucht in der Beratung und Umsetzung einen langen Atem. Diese Kommission hatte deswegen auch einen solch großen Konsens, weil wir von vornherein immer gesagt haben, was ist unser Hauptauftrag? Und wie formulieren wir es so, das ist auch für die Wissenschaft wichtig, dass nicht gleich der Gegenprotest auf uns zukommt und die sogenannten Killerargumente. Man kann ja sehr schnell ein Argument, entweder ist es nicht verfassungskonform oder es ist blauäugig. Also wir haben es jedenfalls unseren Kritikern schwer gemacht, uns in Grund und Boden zu stampfen. Und wenn ich Ihnen sage, ob wir in Göttingen sind oder an anderen Orten, diese Frage der weltweiten Wanderung, überwiegend erzwungenen, ist heute der kleinere Teil, der freiwillig wandert, ist eine Frage, die uns auf lange Zeit begleiten wird. Vor etwa dem Generalsekretär der UNO Kofi Annan stand das nie auf der Agenda. Wir haben damals den ersten Bericht gemacht zur weltweiten Migration. Es gab Organisationen wie die Internationale Organisation für Migration, die überwiegend von den USA finanziert wird. Dieses Thema wurde unterschätzt, aber auch verdrängt, weil es so kompliziert ist. Und deswegen galt es auch in dieser Kommission nicht, die damit verbundenen Herausforderungen, die Konflikte zu übergehen, sondern sie auch beim Namen zu nennen und Ansätze aufzuzeigen, wie denn statt Konfrontation, Polarisation und Ausgrenzung verstärkte Teilhabe ermöglicht werden kann. Von wem haben wir am meisten gelernt? Ich habe eben gesagt, von Betroffenen selbst. Aber eine Kernthese in unserem Bericht war, die größte Leistung im Zusammenleben mit Flüchtlingen, mit Menschen, die aus Arbeitsgründen nach Deutschland gekommen sind, haben in unserer Gesellschaft Vereine, Verbände, Bürgerinitiativen geleistet. Es war nicht die Politik. Die Politik ist erst sehr, sehr spät, hat sich erst sehr spät eingeschaltet. Dabei verkenne ich nicht, dass über viele Jahrzehnte das Flüchtlingsrecht in Deutschland ein sehr starkes war. Der Artikel 16, der Anfang der 90er Jahre geändert worden ist, ist vielleicht einer, das Bundesverfassungsgericht hat dann ja gesagt, die Änderung kann man noch zulassen, aber wenn Sie daran denken, dass unsere Gründungsmütter und Väter gesagt haben, die Artikel 1 bis 19 dürfen in der Substanz nicht verändert werden, dann wird Ihnen deutlich, dass das schon eine sehr gefährliche Balance war, die da eingestrichen worden ist. Ich erinnere mich, dass der zuständige Minister der Meinung war, das brauchen wir nicht so, wir gehen in eine institutionelle Regelung hinein, wie sie Frankreich hat. Auch das erfordert mutige Stellungnahmen oder klare Stellungnahmen. Ich habe dann damals gesagt, dann bin ich die Falsche für diese Kommission. Wenn es darum geht, das Grundrecht auf Asyl abzuschaffen, im heutigen ist es modifiziert, dann höre ich auf, fange ich gar nicht erst an. Das heißt, Sie sollten wissen, auch in den Kommissionen, die von Regierungen eingesetzt sind, gibt es Konflikte, die auch ausgetragen werden müssen. Denn Sie haben Erwartungen, es ist ja nicht von ungefähr, dass wir seit vergangenem Jahr einen von 8 Stiftungen finanzierten Sachverständigenrat unter Vorsitz des langjährigen Experten Klaus-Jürgen Bade haben, denn nur aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengesetzt ist. Trotzdem ist auch dort die Frage, wie vermittelt sich die wissenschaftliche Erkenntnis als eine völlig unabhängige in die Öffentlichkeit und in die Politik. Wir haben jedenfalls dieses durchgehalten und ich füge hinzu, es war auch gleichzeitig eine ständige Kontaktnahme mit Brüssel. Denn es war ja entschieden worden, das Asylrecht europäisch zu regeln. Da fehlte aber von Deutschland insbesondere die Anerkennung der im Krieg oder außerhalb des Krieges geschlechtsspezifischen Verfolgung. Deutschland hat lange ja strikt Nein gesagt. Auch da möchte ich Ihnen sagen, wir als Parlamentarier, zu dem Zeitpunkt war ich noch Parlamentarierin, haben das nicht geschafft. Es gehört dann immer auch zur, ja, ich sag's jetzt mal, zur Fantasie, zu den kreativen Prozessen. Wer kann uns dabei helfen, das durchzusetzen? Und es waren in diesem Fall die Kirchen, die in aller, man nennt das oftmals stiller Diplomatie, immer wieder, die Methode habe ich selbst praktiziert, die kann ich nur empfehlen, wenn man dreimal rausgeworfen wird, noch siebenmal wiederkommen. Und das haben die Beteiligten getan zum Schutz von Asyl. Und ich konnte dann eines Tages dem Kommissar Vitorino, einem fantastischen Menschen, mitteilen, das Aushalten und Warten hat sich gelohnt. Wir haben es hingekriegt. Wir waren aber nicht unsere Kommission, sondern es waren Vertreter der beiden Kirchen. Sodass Sie wissen sollten, es gibt bei aller Widerständigkeit, und ich nenne gleich wieder eine, zu keiner Zeit waren Kommissionen so im Verruf wie zu der Zeit, als auch ich Kommissionsvorsitzende war. Das galt dann genauso für die Rürup-Kommission, Alterssicherung und Gesundheitsversorgung. Und man hat gesagt, das macht die Regierung nur, um das Parlament zu schwächen. Ich kann Ihnen nur sagen, erstens hat das Parlament selbst immer auch für Kommissionen votiert. Zweitens kann ich, da ich am Beispiel dieser Kommission, wir haben 2001 den Bericht abgegeben. Das Gesetz ist mit aller Mühe beim Bundesverfassungsgericht gelandet, als nicht verfassungsgemäß zustande gekommen im Bundesrat zurückverwiesen worden. Es hat 4 Jahre gedauert. 4 Jahre immer wieder parlamentarische Beratung. Ich sehe nicht, und das sage ich auch mit allem Freimut, dass diese Kommission das Parlament geschwächt hätte. Im Gegenteil, es hat es ständig wieder neu mit der Materie befasst, aus meiner Sicht viel zu lang. Aber das ist ja eine Bewertungsfrage. Mir geht es hier darum, Ihnen deutlich zu machen, Kommissionen treten nicht an die Stelle des Parlaments. Sie sind eine Zuarbeit, aber was wichtig ist, und das ist eine wichtige Funktion der wissenschaftlichen Politikberatung, Aufklärungsfunktion. Die Realitäten, soweit wir sie erkennen oder schon erkannt haben, nicht länger zu verschleiern, sondern öffentlich zu machen und beim Namen zu nennen. Ich sage das wieder, als dieser Bericht erschienen ist, auch als das Gesetz verabschiedet worden ist, hat es keine Aufklärung über dieses Gesetz gegeben, sondern es erschien in den überregionalen Tageszeiten ein graues Faltblatt mit den wichtigsten Informationen, sodass die Bevölkerung immer noch annahm, obwohl schon gar keine Zuwanderung mehr stattfand, wir haben ja im Augenblick gar keine, da kommen jährlich 600.000. Das heißt, sobald die Populisten dann das Heft in die Hand nehmen und breite Kampagnen machen, ist es umso wichtiger, dass auch so etwas wie im Amerikanischen genannt Political Leadership, Führungskräfte da sind. Und dazu gehören nicht nur die politischen Entscheider, die gewählten Parlamentarier und auch Regierungen, sondern dazu gehören alle maßgeblichen Kräfte in einer Gesellschaft. Wir haben in der Zwischenzeit festgestellt, dass die Bevölkerung nicht ein einfaches Nein zur Zuwanderung sagt. Sie wollen Regelungen, sie wollen geregelte Verhältnisse, sie wollen informiert sein über das, was ist. Und da denke ich, können Kommissionen, ob nun von Regierung oder vom Parlament eingesetzt oder wie jetzt der Sachverständigenrat, wirklich Aufschluss geben. will es an einem anderen Beispiel nennen. Ich erinnere mich, als wir in der Fraktion die Frage der Geburtenentwicklung in der Bundesrepublik erörterten. Ein Thema, über das wir seit 1983, Anfang der 80er Jahre, alle Kenntnisse haben, die wir brauchten. Dazu hat es 3 Enquete-Kommissionen gegeben. Die dritte war gar nicht mehr notwendig. Sie war nur notwendig, weil man sich immer noch nicht darüber einigen konnte, was die Konsequenzen der demografischen Veränderung waren. Und jetzt nenne ich Ihnen ein Beispiel, wie es sich zutragen kann, auch für die Wissenschaft. Die Fraktion ging davon aus, wenn die Frauen ihre traditionellen Rollen wieder einnehmen, und sie verwiesen dabei auf Italien, Spanien, auf die südlichen Länder, hätten wir wieder hinreichend Geburten. Als wir dann als Parlamentarier versuchten, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die Fraktion zu tragen, haben sie uns gesagt, das stimmt niemals. Das sagt ihr nur, weil ihr als Frauenpolitikerin das anders sehen wollt. Ich möchte Ihnen auch hier sagen, es ist uns erst gelungen, dann haben wir überlegt, was machen wir denn, dass das glaubwürdiger wird. Als wir nicht Parlamentarier, als wir Wissenschaftler sowohl aus Deutschland wie aus den skandinavischen Ländern und Frankreich in die Fraktion geholt haben, mit den Erkenntnissen, dass in den Ländern mit hoher Erwerbsbeteiligung, aber günstigen Rahmenbedingungen, die insgesamt natürlich in den Jahrzehnten niedrigere Geburtenzahl, aber doppelt so hoch als wie bei uns, Tatbestand ist. Das hat mindestens nochmal 2,5 Jahre gedauert. Deswegen ist es wichtig, dass die Wissenschaft auch nicht gleich sagt, die wollen uns nicht hören. Also, die Wissenschaft sagt ja in aller Regel, die Politik ist beratungsresistent. Dass sie nach einer anderen Logik vorgeht, auch das muss man lernen. Nicht? Also dabei kommt auch Rationalität vor, aber mitunter hat sie einen nachgeordneten Stellenwert, um es höflich zu sagen, wenn es darum geht, wenn man meint, die Vox Populi sei eine völlig andere. Die Schritte, die jetzt in der Familienpolitik gemacht worden sind, sind Ergebnis eines langen Prozesses auch vernachlässigter Fragestellung. Der nächste Punkt, der wichtig ist für die wissenschaftliche Politikberatung. Ich sage jetzt mal am Beispiel, Sie haben ja auch den gesetzlich festgelegten Sachverständigenrat gehört zur Gesamtentwicklung der wirtschaftlichen, ökonomischen und finanziellen Lage. Ich habe vor kurzem den stellvertretenden Vorsitzenden gefragt, ich hätte jetzt mal 2, 3 Berichte durchgesehen, warum Sie eigentlich in Ihrem Jahresbericht nie von den Risiken der aktuellen Finanzwirtschaft gesprochen haben. Da antworteten sie dann, haben wir nicht das im Bericht? Nein, sage ich, im Bericht ist es. Ja, das haben wir in Aufsätzen gemacht. Das ist ein großer Unterschied, ob ich irgendwo einen Aufsatz publiziere oder sogar ein Buch schreibe oder ob ich es in meine politischen Empfehlungen mit hineinnehme. Deswegen muss ich Ihnen sagen, es ist leicht gesagt, das sind die Banker. Da haben ganz viele mitgemacht, auch die Politik, auch viele Sachverständige, sodass wir nicht davon ausgehen können, wir sehen alles. Auch wir haben selektive Wahrnehmungen. Auch wir liegen als Wissenschaft oft im Mainstream. Und ich erinnere mich sehr wohl, als eine Amerikanerin in Davos vor diesen Entwicklungen warnte, im Globalisierungsprozess, von den finanziellen und ökonomischen, hat sie nichts als Häme geerntet. So nach dem Motto, das sind wieder einmal die Frauen, die Ängstlichen, die nicht in der Globalisierung leben, die ihre kleine Welt erhalten wollen. Man kann nur sagen, es wäre durchaus ratsam gewesen, auch bei einem so bedeutenden Gremium wie Davos, auf warnende Stimmen zumindest zu hören. Zurück zur Politik und Wissenschaft. Es ist auch ein wechselseitiger Lernprozess. Man kann nicht nur sagen, die Politik lernt von der Wissenschaft. Viele Fragestellungen nimmt sie auch auf aus der Politik. Und bei der Migration möchte ich Ihnen sagen, auch nach der Veränderung 2005 haben wir gerade begonnen mit dem Lernprozess, umzusteuern in Bezug auf Integration und Teilhabe. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Wir haben noch keineswegs das Ruder rumgerissen in der Frage, wir werden immer weniger Menschen. Ist es nicht so, dass wir schon, wenn sie nach Ostdeutschland gehen, haben wir im nächsten Jahr schon eine Halbierung der Schülerzahlen? Sodass wir uns fragen müssen, wie viel Zuwanderung ist unbedingt notwendig, damit wir unsere Aufgaben miteinander erfüllen können. Bisher lehnen wir das ab. Oder aber wir haben Gutachten wie des Bevölkerungswissenschaftlers Birk, der durch seine Schlagzeilen die Deutschen sterben aus, die Cassandra-Rufe ergehen lässt, ohne die Blicke zu öffnen, welche produktiven Antworten haben wir auf Veränderungen, die wir so lange nicht mehr gehabt haben. Sie haben hier in den Vorlesungen den Bereich Bildung, Sie haben den Bereich Wohlfahrtsstaat oder Sozialstaatlichkeit und soziale Zusammenleben erörtert. Es sind die zentralen Fragen, wie wir auch jetzt die Krise mit den Menschen bewältigen und aus ihr herauskommen. Es gibt die gefährliche Tendenz zu sagen, das macht der Staat. Noch ein paar Milliarden, die er schon gar nicht mehr hat. Sondern es gilt, in solchen schwierigen Prozessen die Menschen mitzunehmen und auch aufzuzeigen, wie kann das denn gelingen. Wir unterschätzen meistens die Gestaltungsfähigkeit von Menschen. Wobei bei aller Wahlenthaltung und auch sicherlich beteiligten Unmut und Gleichgültigkeit es gleichzeitig einen Wunsch nach mehr Partizipation gibt, nach mehr Teilhabe, nach mehr Information und Einwirkungsmöglichkeiten. Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, weil ich erlebe, Menschen wollen da wieder rauskommen. Wir meinen ja, wir hätten in Deutschland schon eine Menge von Obama gelernt. Aber das Entscheidende haben wir noch nicht gelernt. Wir setzen zwar jetzt auch 2.0 ein, wir setzen YouTube ein. Aber die Vision, die Leidenschaft, die enge Beziehung der Kommunikation mit Menschen, da müssen wir noch viel lernen. Ich schließe hier ab, indem ich noch einmal sage, in der wissenschaftlichen Politikberatung werden neue Impulse gesetzt, wird Veränderung ermöglicht. Der Zeitpunkt der Veränderung ist dabei sehr offen. In der Politik, in der guten Politikberatung finden Sie auch in den Leitlinien der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft vom Januar 2009 eine Reihe von Prinzipien, die bei einer guten Politikberatung gegeben sein müssen. Distanz, Transparenz, Offenheit, Unabhängigkeit. Aber ich möchte Ihnen eine wichtige nennen, die ist schwierig zu erwischen jeweils. Es gibt, wie Bismarck sagte, immer die Zeit, wo man den Zipfel der Geschichte erfassen muss. Das Open Window. Man weiß nie, wie lange das Fenster geöffnet ist. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Zu welchem Zeitpunkt sage ich was? Mir ist manchmal so ergangen, dass ich dachte, es ist immer zu früh. wenn du eine Forderung aufstellst. Aber es kann auch zu spät sein. Ich warte so lange, bis die Zeit überholt ist. Und den letzten Gedanken, den ich äußern möchte nochmal, ist, wenn ich heute erlebe, wie nach 2005 die Arbeit dieser Kommission, wie auch des Sachverständigenrats, plötzlich positiv gewertet wird. Damals wurden Kommissionen dagegen eingesetzt. Wenn Sie heute unser Wahlprogramm lesen, ist es so, als hätten wir das immer schon so gedacht und gemacht. Wir sind aber mit Kehrtwenden, und das sind manchmal nur halbe, die Widersprüche sind noch längst nicht beseitigt. Ich füge es trotzdem an, weil Wirkungen ausgehen, nicht nur von der wissenschaftlichen Politikberatung, nicht nur von Berichten, sondern von einer Wirklichkeit, die stärker ist als alle Verdrängungsmaßnahmen. Wenn ich begonnen habe zu sagen, die Wissenschaft ist ein wichtiger und aktiver Mitspieler, dann deswegen, weil oft gesagt wird, sie richtet nichts aus. Sie richtet eine Menge aus. Und deswegen, ich kann nur sagen, ohne die Wissenschaft, ohne auch die Frage, kann es nicht auch anders sein, wäre ich wahrscheinlich in der Politik gescheitert. So sage ich bei allen Fehlschlägen, die ich gehabt habe, gescheitert bin ich nicht. Dankeschön.